Jesus hat ja viel gelehrt und gepredigt im ganzen Israel. Und es heißt in der Bibel oft, er verkündigte das Reich Gottes und sein Kommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, hat er den Leuten gesagt. Das ist zum Greifen nahe, weil er hat es ja mitgebracht, weil er der König vom Reich Gottes ist. Und das wollte er den Menschen verständlich machen, dass sie das ein bisschen besser kapieren mit dem Reich Gottes, weil die Menschen damals, sie kannten ja nur weltliche Reiche und waren fixiert auf das Israelreich zur Zeit von David, weil da waren sie so siegreich und da waren sie so groß und so gut und das war ihr Fokus. Und Jesus hat dann den Leuten in Gleichnissen oft einmal gepredigt und er sagte in Lukas 8,10, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Also jetzt jeder hat es eigentlich gehört, aber die geistlich Blinden waren, die nicht geglaubt haben an Jesus, die haben es einfach nicht verstehen können. Ja, es klingt fast so, als wäre es Absicht. Mag ja sein, auf jeden Fall die Glaubenden, die geistlich wiedergeborenen Menschen, die werden diese Gleichnisse klar verstehen, die anderen nicht, weil sie eben geistlich blind und taub sind. Sie können es nicht verstehen. Die haben immer bloß große Fragezeichen über den Kopf stecken. Was sagt er jetzt? Was will er jetzt? Ich verstehe Bahnhof wahrscheinlich. Aber Jesus hat nicht bloß das Reich Gottes gepredigt, er hat es auch demonstriert, indem das Heilungen und verschiedenste Wunder geschehen sind. Und damit hat er den Leuten gezeigt, so ist das Reich Gottes. Das ist übernatürlich. Im Reich Gottes gibt es übernatürliche Krafterweisungen. Im Reich Gottes, da marschiert man mal auf dem Wasser, wenn es pressiert. Da kann man den Sturmbefehle erteilen, dass er still sein soll und die Wellen. Krankheit, egal was es auch ist, Gebrechen, es wird geheilt, weil das Reich Gottes, sagt die Bibel, besteht in Kraft. Das müssen wir wissen, es besteht in Kraft. Weltliche Reiche haben eine andere Kraft, ja, aber das Reich Gottes hat geistliche, übernatürliche Kraft. Und dann gab Jesus den Leuten damals ein Gleichnis. Ich lese mal vor, Lukas 13, ab Vers 18. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und lehrend durchzog er nacheinander die Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Also er hat wieder das Reich Gottes mit einem Gleichnis, mit einem Bildnis den Leuten versucht mitzuteilen. Also meint haben, das ja, kommt jetzt mit einem weltlichen Herrscher, der wieder ist wie David oder so. Er sagt erstens mal, dass ein kleiner Same gesät werden muss, der verwurzelt und wird zu einem großen Baum, dass sogar Vögel im Baum nisten können. Oder eben der Sauerteig, der das ganze Mehl durchsäuert, fängt mit klein an und wird zu einer großen Sache. Das wollte er damit einfach sagen. Also denkt da nicht falsch, wenn irgendwas klein anfängt, es kann zu einer großen Sache werden, das müssen wir uns merken. Das Reich Gottes und damit der Glaube an Jesus muss allen Menschen gepredigt werden. Es hat klein angefangen, als Jesus und dann die ersten Jünger und Apostel angefangen haben zu predigen. Es hat ganz klein angefangen und inzwischen wird es weltweit gepredigt. So kannst du dieses Gleichnis auch sehen, dass es ein großer Baum wird und dass das ganze Mehl durchsäuert wird. Allen Menschen soll auf jeden Fall die Möglichkeit zur Errettung gegeben werden. Die das Evangelium, diese gute Nachricht annehmen, werden im Geist wiedergeboren. Das heißt, sie werden erweckt, sie werden auferweckt und das nicht annehmen, halt einfach nicht. Da geschieht keine Auferweckung. Aber wenn diese Wiedergeburt stattfindet, geschieht sozusagen eine persönliche Erweckung dieses Menschen, der das Reich Gottes und sein Evangelium angenommen hat. Die Schrift sagt uns ja, dass wir praktisch gesagt mit Jesus Christus auferstanden sind. Dreimal in Epheser 2,1, Kolosser 2,12 und 3,1 steht drin, dass wir mit Christus auferstanden sind. Ja, dass wir praktisch gesagt auch auferweckt sind, wie Jesus aus den Toten, weil wir waren auch als Ungläubige tot und sind wieder auferweckt worden und sind lebendig geworden. Und ja, es geht um Erweckung einzelner Menschen. Und wenn dann viele erweckt werden, viele zum Glauben kommen, dann spricht man von Erweckung in einem Land oder in einer Region. Und im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Erweckungszeiten an verschiedenen Orten. Aber warum? Weil es Menschen gab, die voll auf das Evangelium gesetzt haben, die das Evangelium mutig gepredigt haben und damit haben sie Erweckungen ausgelöst. An verschiedensten Orten weltweit ist so ein Erweckungsfeuer ausgebrochen im Laufe der Jahrhunderte. Man kann es irgendwo nicht sagen, ja, hier und da, so eine bestimmte Richtung, nach einem bestimmten Muster. Nein, es ging immer nur dort, wo jemand selber erweckt war und dieses Erweckungsfeuer dann weitergegeben hat. Und das hat bewirkt, dass es an sehr vielen Orten weltweit jetzt christliche Gemeinden gibt. In manchen Ländern gibt es viele und sogar Megakirchen. Es gibt dann wieder Länder, da gibt es wenige und die haben im Untergrund versteckt, weil sie verfolgt werden dort. Aber es ist, glaube ich, fast kein Land mehr da, wo es nicht irgendwo ein paar Christen gibt. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Aber es darf ruhig noch mehr werden. Wenn die ganze Erde muss praktisch durchsäuert werden mit diesem Reich Gottes und mit diesem Evangelium von Jesus. Und wir dürfen es aber nicht verwechseln mit denen, die ein falsches Evangelium oder Gesetz des Mose und Gebote und so weiter predigen. Ja, das dürfen wir ja nicht verwechseln. Das hat mit dem Evangelium sehr wenig zu tun. Auch wenn da Jesus drin vorkommt, wenn schon, dann ein klares, deutliches Evangelium der Gnade und des Glaubens und der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn jemand eigene Werke und Gebote und sonstige Vorschriften predigt, ist das nicht das Evangelium. Es gibt ja diese Bücher Gottes Generäle. Ja, das erste ist fast das Beste, möchte ich fast sagen. Und da ist von solchen Erweckungen berichtet. Es wäre es vielleicht geschickt, wer es hat oder wer es auch nicht hat, besorgt dir dieses Buch und lese es nach. Dann gab es in Deutschland den Martin Luther, weiß ja jeder, war auch eine Riesenerweckungssache, hat aber natürlich auch viel Widerstand ausgelöst von den religiösen Leuten und den Kirchen. Dann gab es einmal die Baptistenbewegung, die haben dann diese Wassertaufe wieder entdeckt und praktiziert. Dann gab es die Pfingstbewegung, wo dann die Taufe im Heiligen Geist wieder kam und Sprachengebet. Dann ist diese berühmte Erweckung in der Azusa Street in L.A. Wann war das? 1907 oder so in dem Dreh. Da, wo ganz viele mächtige Zeichen und Wunder geschehen sind. Oder wenn man dann liest von Reinhard Bonnke in Afrika, wo Millionen Afrikaner sich da immer wieder getroffen haben, um ihn zu hören und sich bekehrt haben. In Wales, in Großbritannien, gab es auch mal so eine Erweckung. Evan Roberts hat der Mann geheißen, war ein starker Beter. Und da hat sich die Erweckung so niedergeschlagen, dass die Richter in dem Land keine Arbeit mehr hatten, weil keine Straftaten mehr begangen wurden. Und das gefällt mir besonders gut, weil ja, das ist eine Sache, wenn Menschen wirklich so vom Geist erfasst werden und überführt werden von ihren Bosheiten und das bleiben lassen und ehrliche Leute werden, ja, dann gefällt mir das einfach besonders gut. Natürlich möchte ich jetzt nicht die Heilungen damit schwächen, gehört auch dazu, aber dieses volle Programm finde ich einfach toll, wenn ich das vorstelle, in Deutschland gibt es eine Erweckung und dann werden alle Leute ehrlich und gerecht und brav und ja, jeder tut seine Arbeit so gut er versteht und kann und hilft den anderen und macht alles in Ordnung. Ja, wir hätten das kleine Paradies auf der Erde. Aber ich möchte es nicht ausschließen, weil wenn es irgendwo schon mal sowas gegeben hat, dann ist es auch bei uns möglich. Auch wenn du sagst, oh mein, in Deutschland niemals, dann unterschätzt du den Heiligen Geist. Wenn Menschen gepredigt wird, dass sie Buße tun sollen, umkehren von ihren bösen Werken, umkehren von ihren religiösen Getue, hin zu Jesus, sagt uns Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, dann passiert was. Ich lese mal vor. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Ein paar interessante Verse. Also wenn die Menschen Buße tun, zu Jesus sich bekehren, werden ihre Sünden ausgetilgt, wird vergeben und es kommen Zeiten der Erquickung, Erfrischung. Ja, dieser furchtbare Druck, der auf den Leuten liegt, wird weggetan, sie werden erfrischt, sie werden vom Geist Gottes erfasst, sie werden wieder Freude haben, erfolgreich sein. Die bösen Leute, die Verbrecher, werden entweder Buße tun oder sie werden verschwinden. Hier heißt es, die nicht auf diesen Propheten hören, sollen aus dem Volk ausgerottet werden. Ja, gehört auch dazu. Also es ist nicht so, dass der Heilige Geist so die Toleranz in Person ist und alles Böse auch so einfach mir nichts, dir nichts laufen lässt. Darum ist es so wichtig für uns, dass wir beten, dass der Heilige Geist auf unser Land fällt. Dann hört sich nämlich das auf mit Attentat und sonstigen dummen Dingen. Ja, wir haben auch hier im ostbayerischen Raum schon kleinere Erweckungsbewegungen erlebt. Wenn ich so zurückdenke, Ende 80er, Anfang der 90er Jahre, damals haben sich sehr viele Menschen bekehrt. Wir hatten da ein paar hundert Leute in den Gottesdiensten und bei Konferenzen weit über 500 Leute. War eine gute Sache, war nicht perfekt, erwartet man auch nicht. Aber wir mussten leider auch mal wieder miterleben, dass Erweckungen wieder im Sande verlaufen sind. Das haben sogar die in der Azusa Street, diese Leute, erleben müssen, dass sich diese Shekinah-Herrlichkeit weggehoben hat und dass die einfach plötzlich weg war, aus welchem Grund auch immer. Und dann fielen die Leute eigentlich in tiefe persönliche Krisen, weil es nicht mehr da war. Und das kann ich voll nachvollziehen. Unser Pastor war damals einmal in Toronto. Da gab es also ein Erweckungsfeuer in Toronto, in Kanada. Und ja, er war dort und hat dieses Erweckungsfeuer auch mit her zu uns gebracht. Aber leider ist es ganz schnell wieder verflogen. Einer damals Hauskreisleiter war, sagte, ja, das zu viel Sahnetorte ist auch nicht gut, so ungefähr. Jetzt fahr mal wieder runter mit deinem Feuer, so. Ja, das spielen dann eigene Leute Feuerlöscher. Das ist ja furchtbar, oder? Das sollten eigentlich sich anzünden lassen und Brandstifter werden, geistlich gesehen. Und dann sind sie Feuerlöscher. Ja, üble Sache. Wenn sich da geistliche Leiter, die als Brandstifter sein sollten, als Feuerlöscher entpuppen, dann hast du als normaler, junger, feuriger Christ schon eigentlich einen schweren Stand. Ja, das hat mir auch einer gesagt von den Ältesten. Immer dieser Leubel Hans, weil der was angetrieben hat und was gemacht hat, dass was weitergeht. Ne? Und dann kriegst du da von der Leiterschaft einen Deckel draufgesetzt. Das ist einfach nicht gut. Aber naja, war halt einfach damals so. Andere Erweckungszeit, schon in den 2000er Jahren, hatten wir auch miterlebt. Waren auch viele Heilungen und so. Und ja, da war es dann so, dass mehr der Pastor verherrlicht wurde und weniger Jesus. Und dann verläuft sich das auch wieder im Sand. Das sind alles so, ja, so Fallen, die der Teufel aufstellt. Und wenn man nicht die Reife dazu hat, dann tappt man hinein und dann ja, geht halt einfach die Erweckung wieder zurück. Und das ist schade. Damals ist unser Hauskreis relativ schnell auf über 20 Leute angewachsen, junge Leute. Und dann, was ist gewesen? Dann hat die Gemeindeleitung eine Teilung vom Hauskreis angeordnet, weil ein Hauskreis darf ja nicht so groß werden. Folge ist, Erweckungsfeuer wurde gelöscht, Beziehungen und gar Freundschaften gingen zu Bruch. Und den anderen Hauskreis, den wir dann aus dem Boden gestampft hat, den gab es nicht lange. Ja, und selber musst du dann wieder ja, sozusagen Schäuferle und Besele nehmen, die Wunden lecken, Krönchen richten und wieder aufstehen und weitermachen. Aber es ist halt einfach nicht schön, wenn sowas passiert. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe, wo man aufpassen muss, die schnell einmal so ein Erweckungsfeuer zum Erliegen bringen. Die sind dann so ein bisschen, möchte ich fast sagen, die sich da aufführen wie Verrückte. Wenn sie meinen, ja, jetzt ist da die Salbung so stark, dann fangen die an, da durch die Gegend zu laufen im Gottesdienst und komische Laute von sich zu geben, Geschrei und mit Händen und Füßen in der Luft rumschlagen, wo man dann eigentlich sich eher fremdschämen, zum Fremdschämen kommen kann. Ich sehe in der Bibel sowas nicht und ich finde es auch nicht gut. Und das ist, mag ja sein, dass die Salbung es anstupst und dämonische Mächte sich dann so dementsprechend aufführen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass der Heilige Geist Menschen veranlasst, so verrückt zu werden. Und dann sehen das andere und machen es dann noch schlimmer, weil sie machen das nach, weil sie meinen, ja, sie müssen ja jetzt auch demonstrieren, wie der Heilige Geist bei ihnen wirkt und fangen das auch an. Und dann kommt das Chaos ja, letztendlich zum Überlaufen. Das sind so Punkte, möchte ich einfach sagen, dass wir das wissen, weil ich gehe davon aus, dass in der nächsten Zeit wieder eine Erweckungswelle kommen wird. Erweckung, was bedeutet nun dieses Wort? Muss man mal ein bisschen anschauen. Wer oder was wird denn eigentlich erweckt? Erweckung, erwecken ist eigentlich mehr so ein altdeutsches Wort für aufwecken oder aufwachen, wachmachen. Und in dem Fall ist es ein Wachmachen des menschlichen Geistes. Ja, bei der Wiedergeburt, dass er wach gemacht wird, wieder lebendig gemacht wird, dann hat der Same, das Wort Gottes, das Evangelium, das hineingesät wurde, das Leben hineingebracht, weil das Wort Gottes ist ja Leben, und hat den toten Geist eines Menschen, eines Sünders, wieder zum Leben erweckt. Da ist dann diese Wiedergeburt geschehen, und ja, wenn diese Wiedergeburt geschehen ist, wird der Mensch das merken. Früher oder später merkt er, hey, in mir ist was anderes. Ich bin ganz ein anderer Typ, ich bin viel freier, ich bin begeistert von Jesus. Ja, und es gibt nämlich auch Leute, die haben zwar auch sozusagen dieses Bekehrungsgebet gebetet, aber ob sich dann was getan hat, stelle ich bei manchen Leuten in Frage. Wenn sich da gar nichts zum Guten verändert, dann ist das vielleicht bloß ein religiöses Zeug gewesen. Mag auch sein. Ist zwar schade, aber gibt's. Gut, ein Mensch ist wiedergeboren worden, er wurde wieder lebendig, er ist ein Kind Gottes geworden und hat damit das Bürgerrecht des Himmelreiches empfangen. Er ist praktisch gesagt auferweckt worden aus den Toten mit Jesus. Aber was noch viel wichtiger ist, jetzt für uns als Christen, alle die das heute hören, Erweckung ist aber auch bei wiedergeborenen Christen vonnöten. Weil es gibt so viele eingeschlafene Christen, die wieder aufgeweckt werden müssen. Ein sozusagen Hallo wach muss wieder geschehen. Ja, dass das Feuer des Geistes wieder brennt in ihnen. Manchmal ist das richtig schwierig, weil jeder meint, ja, ich bin ja eh gläubig, ich bin ja eh erweckt, ich habe ja viel Bibelwissen, aber das darf man nicht mit dem erweckten Geist verwechseln. So gut ein Bibelwissen ist, aber wenn es nur Kopfverstandeswissen ist und nicht in einem erweckten Geist am Leben ist, kommt irgendwo nicht das raus, was rauskommen soll. Und der Herr hat einmal gesagt, in Matthäus 12,20, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also wenn du Christ bist, der vielleicht geknickt ist, so ein geknicktes Rohr oder ein nur noch glimmender Docht, keine Flamme mehr, dann sei ermutigt durch dieses Wort. Der Herr wird dich nicht auslöschen und er wird dich nicht zerbrechen, sondern er wird dich aufrichten und er wird diesen glimmenden Docht wieder anhauchen, damit die Kerze wieder brennt. Oder hast du mal eine Kerze gehabt, die ausgegangen ist und der Docht hat noch geglüht? Dann bläst man ein bisschen hin und durch die Sauerstoffzufuhr fängt es wieder an zu brennen und die Kerze, das Feuer lodert wieder. Und wenn der Heilige Geist die Christen wieder anbläst, dann wird das Feuer wieder entfacht, dann wird die Flamme wieder zum Lodern gebracht und dann werden aus eingeschlafenen, lauen Christen wieder feurige Christen. Es wünscht sich der Herr, feurige Christen. Feurig und trotzdem in Weisheit und geistlichem Verständnis gepackt. Weil oft sind Christen, junge Gläubige, recht feurig, aber es fehlt an der notwendigen Weisheit und Erkenntnis. Und dann passieren doch auch oft dumme Dinge. Davon kann ich auch ein Liedchen singen. Wenn du anschaust, was am Pfingsten passiert ist, im Obergemach, wo sie versammelt waren, da kam der Heilige Geist mit Feuer auf die ersten Christen. Ja, bildlich sind Feuerflammen gekommen, damit sie sehen, was da Sache ist. Ja, und das Feuer hat diese Leute total verändert. Sie traten plötzlich mit einer Kühnheit und mit Kraft auf, und zuvor haben sie sich noch versteckt und eingesperrt vor lauter Angst vor den Schriftgelehrten oder Pharisäern, wer auch immer. Und dann kam der Heilige Geist und sie waren total verwandelt. Also wenn der Heilige Geist mit Feuer kommt, dann tut sich was. Damit musst du rechnen. Wenn du Erweckung willst und wenn du darum betest und nicht nachlässt, dann wird das Feuer früher oder später fallen und du musst damit rechnen. Du wirst verwandelt, du wirst verändert, du wirst plötzlich mit einer Freimütigkeit vorgehen und der Heilige Geist wird dich auch mit einer Kraft ausstatten, die natürlich schon sehr wichtig ist, damit dein feuriges Vorgehen auch bestätigt wird, eben mit zum Beispiel Heilungen. Eine echte Erweckung geschieht immer durch den Heiligen Geist. Eine Erweckung geschieht nicht durch irgendwelches Wissen oder 100.000 Videos angeschaut zu haben und angehört zu haben, was nicht verkehrt ist, wenn es das Richtige ist, aber ohne den Heiligen Geist gibt es keine Erweckung. Und der Heilige Geist ist es, der dieses Wort der Wahrheit, das Evangelium, und darum geht es um diese zentrale Botschaft vom Kreuz, er wird das Evangelium mit Kraft und Heilungen bestätigen. Aber er macht es nicht automatisch, sondern er fließt durch glaubende, hingegebene, feurige, erweckte Christen. Ich möchte nicht ausschließen, dass einmal ein lauer Christ einen Erfolg haben kann, aber halt nicht ständig. Aber ein feuriger Christ, der ist auch im Glauben feurig. Der weiß, dass geschieht, wenn er die Hände auflegt, weil er es einfach in sich hat. Da wird der Heilige Geist mit seinem Feuer das Wort Gottes eben bestätigen, mit Freisetzungen, mit Heilungen, mit irgendwelchen Wundern, was nicht notwendig ist. Jesus möchte das. Jesus möchte dieses Feuer geben. Das müssen wir auch wissen. Er sagt selber, Lukas 12, 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ja, Jesus ist der Urheber dieses Feuers, des Heiligen Geistes. Und er hat damals, da war ja die Ausgießung noch nicht, er hat sich gewünscht, es ist angezündet. Aber es muss immer wieder mal angezündet werden. Es muss immer wieder ein neues Feuer entfacht werden und glimmende Tochter angefacht werden durch den Wind des Heiligen Geistes. Jesus hat eine Vision für die Menschheit, eine Erweckungsvision. Das sollten wir auch haben. Oder stell dir die Frage, hast du eine Erweckungsvision für die Menschen um dich herum? Einen Hunger danach, ein Verlangen, ein Drängen aus Liebe heraus, nicht ein Drängen, damit du das tolle Hecht bist, sondern ein Drängen der Liebe, die Menschen zu Jesus zu bringen, damit sie gerettet werden und nicht ihr ewiges Leben in der Hölle verbringen müssen, dass ihnen vergeben wird, dass von Sündern zu Gerechten werden, dass sie von der Bosheit zu Liebesmenschen werden und so weiter. Hast du dieses Verlangen für diese Menschheit, für die Leute um dich herum? Egal wer es ist, es gibt zu viele Verlorene. Ja, wir brauchen da oft einfach mal wieder eine Not, diese Leute zu sehen, wie ihr verlorener Zustand ist. Und ja, daraufhin folgt dann so ein ernsthaftes, intensives, dauerhaftes Beten, Flehen und Fasten, um dieses Erweckungsfeuer, um diesen Wind des Heiligen Geistes. Das war damals in Wales von diesem Evan Roberts, ein Hauptpunkt, der hat sehr viel im Gebet verbracht und für die Leute gebetet und gefleht. Und dann kam der Durchbruch, der Himmel hat sich geöffnet. Und ich glaube, wir brauchen einfach wieder mehr dieses unbedingt, dieses Haben wollen, dass sich der Himmel öffnet. Dass das geschieht, was geschehen soll durch das Feuer des Heiligen Geistes. Vielleicht ist auch einfach eine Einsicht notwendig, dass wir mehr vom Heiligen Geist brauchen, dass wir da ja, nicht sagen, ja, wir haben ja einen Heiligen Geist, wir beten in neuen Sprachen, ist ja wunderbar, aber das ist ja nur erst einmal der Einstieg. Ja, da gibt es ja viel, viel mehr, wenn du die Apostelgeschichte liest, kannst du das feststellen oder den Dienst von Jesus. Da ist mehr. Und da musst du einfach schauen, will ich das? Und wenn ja, dann fang an zu beten und zu suchen und anzuklopfen, bis der Himmel aufreißt und der Heilige Geist mit Feuer fällt. Da gab es doch einmal ein weltliches Lied vor ein paar Jahren, das hat geheißen irgendwie, wann reißt der Himmel auf? Da haben wir damals immer schon gedacht, genau. Das ist ein gutes Lied. Wann reißt der Himmel auf? Ja, vielleicht müssen wir dem Himmel ja, ein bisschen, wie heißt es, Gewalt antun, dass der Himmel aufgeht über uns und unserem Land. Darum sagt der Paulus an den Timotheus, 1. Timotheus 2, 1 bis 4, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ja, Flehen, Beten, Fürbitten und so weiter. Für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Das ist auch so ein Punkt, wenn die Leute alle Buße tun, ja, dann können wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Dann musst du nicht immer alles tausendprozentig absichern und zusperren, weil es könnte ja ein Ganove vorbeikommen, weil die Ganoven sich dann in diesem Land nicht mehr halten können. Entweder sie tun Buße oder sie verlassen unser Land. Weil diese Gegenwart des Heiligen Geistes einfach für diese Leute unerträglich wird. Das heißt, der Heilige Geist kommt, um die Welt zu überführen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Und wenn der Heilige Geist den Sünder die ganze Zeit ins Gewissen spricht und die ganze Zeit anklopft und sagt, du, das ist nicht gut und das lässt du sein und du hörst auf, weil sonst musst du sterben und gehst in die Hölle und so. Wenn Leute da gepiesackt werden vom Heiligen Geist, möchte ich fast sagen, dann ja, entweder sie tun Buße oder sie hauen ab. Wenn sie Buße tun, wäre es mir noch lieber. Aber abhauen ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht. Da haben wir zumindest wir Ruhe. Und das ist gut, sagt er hier weiter, angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gottes geschriebener, eindeutiger Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Durch das, dass sie die Erkenntnis der Wahrheit von dem Opfer am Kreuz erkennen und Jesus erkennen, so können sie gerettet werden. Selbst Jesus hat so gebetet mit Flehen und, wie heißt es mal, Hebräer 5, 7, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Also Jesus hat auch für die Menschen gebetet. Immer wieder ging er ganze Nächte auf den Berg und hat gebetet und hat Fürbitte getan. Ja, hier heißt es mit starkem Geschrei und mit Tränen. Er sah eigentlich dann diese Not. Die Menschen sehen es oft selber gar nicht, in welcher Not, in welchem Schlamassel sie drinstecken und meinen, es passt doch alles so. Und Jesus sah aber den geistlichen Zustand und der ist eigentlich das A und O. Und er sah, wo diese Leute früher oder später, wenn sie sterben, hingehen, ohne dass sie ihn erkennen als ihr Messias. Dann gab es die Prophetin Hannah, was heißt in Lukas 2, 36. Sie hat praktisch 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und dann ist der Mann gestorben und dann hat sie im Tempel Gott gedient, Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Ja, und die hat gebetet, dass der Erlöser kommt. Die hat mit Sicherheit einen Großteil mitgewirkt, dass Jesus dann zu der Zeit eben auf die Erde kam. Da haben Leute, Beter, einen Anteil dran gehabt. Man kann nicht sagen, ja, das war jetzt einfach so und jetzt ist er einfach auf die Welt gekommen. Gott arbeitet immer mit Betern, mit Menschen zusammen. Und ja, wenn Menschen beten, lässt er sich finden und lässt er sein Ohr hören und gibt Antworten, wenn es den Leuten ernst ist, die ganze Sache. Wie heißt es einmal 2. Chronik 7, 14? Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ist das nicht typisch jetzt für unser Land, Deutschland, Europa, aber eigentlich weltweit in dem Chaos? Wir müssen in den Riss treten in dem Namen Jesus. Und auch in der Apostelgeschichte haben sie gebetet und sie haben gesagt, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, sie haben gebetet, Herr, streck deine Hand aus, ja, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen im Namen Jesu, dass das Evangelium bestätigt wird. So haben die gebetet, das ist nicht verkehrt. Und der Herr hat geantwortet mit, ja, was fast sagen, einem kleinen Erdbeben. Wenn der Heilige Geist richtig fällt, da tut sich was. Und wenn der Heilige Geist fällt und er bringt Erweckung, dann bringt er eine tiefe Offenbarung des auferstandenen, lebendigen, erfahrbaren Jesus mit sich. Ja, dann ist nicht bloß theoretisches Wissen oder Theologie wichtig, sondern die Menschen werden Jesus persönlich erkennen. Die Menschen werden den Auferstandenen sehen. Sie werden merken, hey, der lebt ja tatsächlich, hey, der ist ja tatsächlich mitten unter uns. Ja, jeder weiß, ja, wenn zwei und drei versammelt sind, ist der Herr mitten unter ihnen. Aber er ist eigentlich doch nicht da, weil sich nichts tut. Aber wenn dann der Heilige Geist fällt, dann ist Jesus durch den Heiligen Geist wirklich gegenwärtig. Und dann öffnet sich der Himmel und dann öffnen sich die Dinge für Zeichen und Wunder und Heilungen. Und dann öffnet der Heilige Geist den Christen ihre geistlichen Sinne, damit sie die geistliche Welt, die ja eigentlich genauso real ist wie die natürliche, dass sie die auch so wahrnehmen können wie die natürliche Welt. Dann wird ein Fließen mit dem Heiligen Geist sein. Der Heilige Geist wird die Leute leiten, er wird ja einfach fließen und die Leute werden im Glauben mit dem Heiligen Geist gehen. Aber da ist einfach diese Offenbarungserkenntnis über das Evangelium notwendig. Nicht die Dinge vom Alten Testament und nicht die Dinge des Gesetzes und nicht die, was weiß ich, was alles, Liturgien und Zeug und, nein, es ist eine Offenbarung über das, was am Kreuz geschehen, notwendig. Unbedingt. Sonst klappt das nicht. Dann wird das mit der Erweckung wieder nichts. Das muss man einfach sehen. Ich habe erst von einer Zeit wieder von einer Frau gehört, ja, die dann so begeistert ist, wenn da im Katholischen dieses Allerheiligste da, diese Monstranz ausgesetzt wird und wie wunderbar dass das doch alles ist. Und dann haben wir gedacht, aus ist? Wie kann man das, dieses materielle Schmuck-Goldstück da so verherrlichen? Geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Da ist keine Offenbarungserkenntnis von Jesus da. Da wird Jesus mit diesem vergoldeten Ding da assoziiert. Na, das passt einfach nicht. Jesus ist nicht irgendein Monstranz oder irgendein Teil, das man da mal wieder aus dem Kästchen rausholt und hinstellt, zur ewigen Anbetung oder so. Nein, Jesus ist immer noch ein Mensch, ein Gott und ein Mensch. Er lebt, er hat einen Leib wie, ja, einen verherrlichten Leib, wie er halt einfach war, aber eben nicht mehr nur irdisch, sondern auch geistlich. So werden wir auch eines Tages sein. Also der Heilige Geist geht nicht mit religiösem Zeug Hand in Hand. Und wenn da nicht klare Kante gemacht wird, dann schleichen sich religiöse Geister ein, die sich als Heiliger Geist ausgeben. Und dann kommt erst der richtige Kuddelmuddel zusammen. Also wir strecken uns nach dem Heiligen Geist aus, den Jesus ausgegossen hat. Dieses Feuer, das verbrennt nämlich die Lügen der Religiosität aus den Herzen der Leute. Da werden noch dicke Decken weggetan, Decken der Lüge, falsche religiöse Vorstellungen und so weiter müssen von den Herzen weggenommen werden, damit der Geist, der Heilige Geist, wieder die Oberhand bekommen kann, zusammen mit unserem wiedergeborenen Geist. Ja, dann sind Christen wiedergeboren, aber der Geist in ihnen ist so zugedeckt und zugemüllt von allem möglichen Dreck, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr erkennbar ist, dass der Heilige Geist oder dass eine Wiedergeburt stattgefunden hat. So, und dann sind es tatsächlich eben diese glimmende Tochter, die wieder angefacht werden müssen. Und dann, wenn der Heilige Geist dieses Feuer wieder anfacht, dann werden die Christen auch wieder, ja, diese Position in Christus erkennen, wer sie sind in ihm und diese Position, diese Stellung auch einnehmen, dann werden diese Christen zu Erweckungsträgern. Und es ist notwendig, weil Erweckung fällt nicht einfach irgendwo jetzt vom Himmel, weil der Herr gerade meint. Es sind Menschen, Christen notwendig, die zu Erweckungsträgern werden. Und das können sie aber nur, wenn sie bereit sind, mit dem Heiligen Geist zu fließen. Und hier ist für die meisten Christen die Hürde zu hoch, weil sie hängen zu sehr an ihrem eigenen Leben oder an dem, was sie für Vorstellungen haben und überwinden nicht diese Hürde, mit dem Heiligen Geist dann zu fließen. Da ist Menschenfurcht dann schon oft ein Riesenproblem. Aber ich glaube, wenn der Heilige Geist so massiv fällt, dass die Leute dann dementsprechend verändert werden und diese Hürde auch nehmen können. Solche Leute werden zu Feuerflammen, nicht zu Feuerlöschern, sondern zu Feuerflammen. Und sie werden in einer Kühnheit das Evangelium predigen, wie die ersten Jünger und Apostel, wie man die Apostelgeschichte lesen kann. Sie werden Kranke heilen, sie werden Dämonen austreiben, werden satanische Festungen zerstören und nichts wird ihnen schaden können. So hat Jesus es gesagt, warum soll man das nicht so annehmen? Bei solchen alten Erweckungen war es oft nur eine oder eine kleine Gruppe von Leuten, die diese Erweckung zum Durchbruch brachten. Und dann sind viele, viele andere von diesem Feuer auch erfasst worden, wurden auch erweckt, gingen wieder an andere Orte und haben dieses Feuer dorthin getragen. Ja, so ist es genau mit dem Beispiel, mit dem Sauerteig, mit dem drei Maß Mehl oder mit dem kleinen Samen, der zu einem großen Baum heranwächst. Erweckung erfasst erst einzelne Christen und tragen das ins Land. Und es kann schon auch manchmal sehr flott gehen. Und ich hoffe, dass es flott geht, weil es einfach notwendig ist. Und da müssen die Medien, die jetzt eigentlich diesen Jesus mehr oder weniger außen vor lassen, plötzlich, ja, ob sie wollen oder nicht, darüber berichten, von den großen Dingen, die der Heilige Geist tut. Und so wird es immer mehr bekannt werden. Wir haben ja jetzt da durch die modernen Medien schon richtig einen Pluspunkt. Dann wird Jesus offenbar. Ja, nicht der religiöse Jesus, der Kirchen-Jesus, sondern der echte, auferstandene Jesus, der freisetzt, der heilt, der Wunder wirkt, den Menschen verändert, der Gnade gebracht hat und Wahrheit. Ja, dann ist nicht mehr eine tote Religion, was du Leistungen hervorzaubern musst, sondern dann wird er gesehen, Jesus, eine Person, ein Retter, ein Heiler und obendrein ein gerechter König. König des ganzen Universums ist Jesus. Dann werden diese lauen, eingeschlafenen, religiös gewordenen Christen wieder aufgeweckt. Ja, erweckt, aufgeweckt, wach gemacht, feurig gemacht, weil ja, wenn der Wind des Geistes sie anbläst, wird einfach was geschehen. Und dann werden sie wieder aus der Quelle des Geistes in ihnen leben können. Da werden in der Liebe wandeln, in der Freude, im Frieden, in Freiheit, in Kraft, im Glauben, in der Weisheit und all diesen Dingen, die der Heilige Geist so mit sich bringt. Da wird der Heilige Geist die Regie in ihrem Leben übernehmen. Ja, nicht mehr das Fleisch mit all seinen Begierden wird das Regiment haben, sondern der Heilige Geist durch ihren Geist wird das Regiment im Leben dieser angefachten Christen übernehmen. Na gut, es werden auch Leute dabei sein, die werden fliehen vor diesem Feuer. Da wird sich dann die Spreu vom Weizen schon trennen. Aber ich hoffe schon schwer, dass die meisten von diesem Feuer angefacht werden und nicht fliehen. Dieses Erweckungsfeuer wird einfach die Wahrheiten des Evangeliums den Leuten so klar machen. Die brauchen nicht 20 Mal gleiche Predigt hören, bis irgendwann einmal der Verstand angenommen hat. Sie hören und sie werden es annehmen und werden glauben. Ja, sie wird der Heilige Geist macht die Herzen auf. Ja, und bei vielen Christen, die so eingeschlafen sind, werden ihre Berufungen wieder aktiviert. Es gibt so viele Christen, die sind eigentlich berufen zu irgendeinem Amt, zu einem Dienst. Keine Ahnung was, muss ja nicht unbedingt ein geistlicher Dienst sein, aber es ist eingeschlafen, es ist versandet, es ist einfach nicht hervorgekommen. Aber wenn dieses Erweckungsfeuer kommt, dann werden diese Berufungen wieder aktiv geschaltet und neu gesalbt. Weil eine Berufung kannst du nur ausfüllen, wenn die Salbung draufkommt. Ja, dann werden einige dann auch zu Dienstgaben werden, einen fünffältigen Dienst. Und viele werden Hilfsdienste in den Gemeinden übernehmen, vom Geist gewirkt. Und so kann es funktionieren, weil wenn in einer Gemeinde zwar der fünffältige Dienst da ist, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten, aber sie haben keine Hilfsdienste dazu, dann tun sie sich furchtbar schwer, diesen Dienst auch auszuführen. Dann geht es, wie der Paulus einmal geschrieben hat, ja, er hat auch nebenbei noch als Zeltmacher gearbeitet. Also gehört dazu, Unterstützung. Und der Heilige Geist wird dann Segnungen über die Christen ausgießen, die sie jetzt zwar wussten, die gehören eigentlich, aber irgendwo sind sie nicht da. Warum, weiß man nicht. Ja, die Schrift sagt ja, dass wir mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt gesegnet sind. Und dann wird es auch fließen. Die Segnungen werden dich auch erreichen. Und diese Christen werden losziehen. Ja, muss jetzt nicht immer jeder gleich, was weiß ich, ins Ausland oder sonst was, sondern jeder in seinem Bereich, wo er halt einfach zu Hause ist. Und sie werden losziehen und sie werden die Werke des Teufels zerstören in der Kraft des Heiligen Geistes. Zeichen und Wunder, Heilungen und Segnungen werden normal. Dämonische Mächte werden schon ausfahren, wenn sie nur in ihre Nähe kommen. Das ist alles biblisch belegbar. Und wie gesagt, die säkularen Medien werden es nicht mehr verleugnen können. Sie werden von Jesus berichten. Da wird so trockene, langweilige, durchstrukturierte Gottesdienste nicht mehr geben. Weil der Herr wird sein Feuer ausgießen, der Herr wird seine Leute mit Vollmacht ausstatten und die Menschen werden sagen, wie bei Jesus, hey, das ist einer, der hat Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten, haben sie gesagt. Da ist was anders. Sie werden es merken, dass da was anders ist. Da ist ein Feuer da. Stephanus wurde ausgewählt als Diakon. Er war nicht Apostel. Aber vom Stephanus heißt es, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und er hat viele mächtige Zeichen und Wunder gewirkt, dieser Stephanus. Aber Philippus ist ähnlich. Ja, die waren voll Heiligen Geistes. Und wir sollen als Christen voll Heiligen Geistes und voll Glaubens sein. Ein Barnabas steht auch, er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ja, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan, durch den Dienst von Barnabas. Wenn der Herr mal richtig selber die ganze Sache in die Hand nimmt und nicht Menschen, egal ob Pastoren oder sonst irgendwie Dienste oder Kirchenleute, wenn der Herr mal selber die Sache in die Hand nimmt und es wird er tun, wenn der Heilige Geist richtig fällt, dann wird sich einfach vieles verändern. Ja, dann wird der Herr seine Leute zusammenführen durch den Heiligen Geist und er wird da eine Einheit schaffen in Liebe. Ja, da wird Vergebung sein und Versöhnung vom Herzen her. Ohne irgendein Wenn und Aber und früher war einmal dieses und jenes und sonst was. Da wird egal sein, welcher Organisation, welcher Gemeinde, welcher Denomination er zugehörig ist. Es wird alles in den Hintergrund treten. Da wird das Einzige, was wichtig ist, er geht mit Jesus, er geht mit dem Heiligen Geist. Und die, wo nicht mit dem Heiligen Geist gehen, die religiösen Leute werden dann ausgesondert aus der Gemeinde. Sie werden vielleicht sich vorher noch ein bisschen querstellen und die wahren Männer Gottes und Frauen Gottes bekämpfen und verleumden, das kann passieren. Aber damit werden sie unterm Strich nicht erfolgreich sein. Der Herr wird da die Spreu vom Weizen trennen. Die Wolke, wie in Azusa Street, wie sie immer geheißen hat, die Wolke der Herrlichkeit, die Shekhinah-Herrlichkeit. Ja, dieses Shekhinah ist so das Urbibelwort für Gottes gegenwärtige Herrlichkeit. Die wird sich ausbreiten, wenn sich die Christen versammeln. Und es werden genauso wieder diese herrlichen Dinge geschehen und Leute freigesetzt und geheilt und Totenauferweckungen und so weiter wird Normalität werden. Ja, wir können heute da ein bisschen, ihr merkt es vielleicht schon, ein bisschen Vision haben und ein bisschen träumen, damit wir nicht auch noch schlimmer einschlafen und nur noch ein glimmender Docht sind. Wir werden sehen, wie sich ganze Stadien erfüllen mit seiner Herrlichkeit, wo sich die Christen treffen, um Jesus zu verherrlichen. Das werden wir sehen. Der Herr hat ja gesagt, die Glaubenden werden auch die Werke tun, die er getan hat, und größere als diese. Ja, das soll da mal wieder sich erfüllen, oder? Ich möchte aber jetzt nicht die andere Seite der Erweckung verheimlichen. Diese massive Gegenwart des Heiligen Geistes wird auch alles Böse aus den Gemeinden entfernen. Da haben wir auch in der Apostelgeschichte Beispiele. Hananias und Sapphira wurden gerichtet. Sie haben den Heiligen Geist betrogen, gelogen. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes lässt es einfach nicht zu, dass solche Dinge geschehen. Wenn eine Buße getan wird, ja, das müssen wir erst einmal dann schon noch mit hineinnehmen. Oder der König Herodes, der sich da als Gott so ungefähr feiern hat lassen, den hat dann ein Engel des Herrn geschlagen und er ist am lebendigen Leib verfault. Nicht unbedingt ein schöner Tod, oder? Weil Gott ist auch ein gerechter Gott. Ja, er ist sehr barmherzig und gnädig, aber manchmal muss der Herr auch härtere Geschütze auffahren, wenn es nicht anders geht. Das heißt hier mal in Lukas 1, ab Vers 51, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Also Gott ist gerecht. Er übt Macht mit seinem Arm. Der Heilige Geist ist unterm Strich sein Arm. Ja, die Hochmütigen, die Zerstreuter, Mächtige, böseartige Mächtige, die stürzt er vom Thron und niedrige, demütige Leute hebt er hoch und Hungrige sättigt er und die Reichen schickt er leer fort. Ja, Gott ist gut, er ist gerecht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt Hebräer 12, 29. Ja, da, ich glaube, steht auch irgendwo dabei, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich habe das jetzt nicht rausgeschrieben. Also, wie gesagt, Gott ist unser Papa. Aber Gott ist nicht der Kasperl von nebenan, mit dem man es ja machen kann. Das müssen wir einfach auch um der Vollständigkeit willen sagen. Und vor allem ist es so, dass alle seine Feinde unter seine Füße getan werden. Ja, Paulus schreibt im 1. Korinther 15, 25 und 26. Denn er muss herrschen, Jesus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod weggetan. Halleluja. Also, wenn du irgendwo einen Feind hast, einen dämonischen Geist, der dich bedrängt und bekämpft und beraubt, dann erzähl dem einmal, wo sein Platz ist. Unter die Füße Jesu muss er sich begeben. Alle seine Feinde müssen unter die Füße sich von Jesus begeben, werden zum Schemel seiner Füße gemacht und zertreten unter seinen Füßen. So ist unser Herr. Und unser Herr, unser Gott, möchte Erweckung schenken. Das möchte er schon immer. Gott möchte in allen Bereichen auf der ganzen Welt mit dem Evangelium die Leute erreichen und erwecken. Aber oft hat er halt einfach keinen gefunden, an dem er sich mächtig erweisen konnte. Und dann sind viele Erweckungsansätze im Keim erstickt. Religiosität und Gesetzlichkeit war dann vorherrschend. Ja, und wenn Christen sich nicht von diesem Zeug, das eigentlich blockierend ist, verabschieden und nicht voll auf Gnade und Wahrheit des Evangeliums setzen, die uns ja durch Jesus geworden ist, dann zieht sich der Heilige Geist betrübt auch wieder zurück. Dann geht das Erweckungsfeuer auf Sparflamme. Und das war es dann wieder für eine Zeit lang, bis sich irgendwann mal wieder einer findet, der im Gebet, im Flehen, ihn unbedingt haben wollen, durchbricht, dass der Himmel sich wieder auftut und öffnet und das Feuer wieder fällt. Also sei ermutigt, ein Beter zu sein, ein Mensch, den Gott finden kann, für eine Erweckung, muss ja nicht einer allein sein. Ja, ist ja ganz schön, wenn eine ganze Gruppe dann das Feuer empfängt und vorwärts geht. Und wenn du vielleicht ein glimmender Docht geworden bist, sei nicht entmutigt. Der Herr kann und wird dich wieder anfachen, wenn du das willst. Entscheide dich, Herr, und dann entscheide dich dafür und werde zu einem Erweckungsträger. Also vielleicht spürst du diese Not für Erweckung jetzt wieder, nachdem du heute zugehört hast. Und wie gesagt, wirf die Hoffnung nicht weg. Aber wenn du sagst, naja, jetzt bin ich schon so lange gläubig, hat sich noch nicht viel getan, wirf die Hoffnung nicht weg. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, heißt es. Und ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er dein Recht hinausführt zum Sieg. Gut, Leute, der Herr ist mächtig und er ist gut. Jetzt wollen wir ihn preisen. Und ich habe einige Lieder, die eigentlich auch eine Art Gebet sind für unser Land. Das wollen wir dann nicht bloß einfach singen, sondern in Form eines Gebets das Singen und unser Herz dahinter zu stellen.